Ich möchte den Gedanken aufgreifen und darum beten. Ich möchte dich, Herr, besser kennenlernen. Gib, dass das jetzt unsere Erfahrung wird, dass du darauf nur wartest, dass wir so beten, weil du uns begegnen möchtest. Amen. Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein leidenschaftlicher Spieler. Mit Begeisterung spiele ich Badminton. Ich spiele auch mit Begeisterung Rasche oder andere Spiele. Meine Frau sagt manchmal, du machst aus allem noch ein Spiel oder aus allem einen Wettkampf. Ganz so schlimm finde ich das jetzt nicht, aber irgendwie wahrscheinlich wurde mir das in die Wiege gelegt. Hier ein Foto aus meiner frühen Kindheit. Na, nicht ganz, aber ich bin halt das jüngste Kind bei uns in der Familie. Kann man dann auch entsprechend wahrscheinlich einordnen. Und habe ältere Brüder und da ging es immer darum, dass man gekämpft hat, dass man gespielt hat. Und ich kenne niemanden, der leidenschaftlich gerne spielt, der nicht genauso leidenschaftlich gerne gewinnt, oder? Also wir wollen ja alle, dass da auch was dabei herauskommt, dass da was rüberkommt. Wer sich ganz einsetzt, der möchte ja auch gerne ganz vorne mit dabei sein und sich einbringen. Und natürlich gelingt mir das nicht immer, aber manchmal gelingt es mir sogar, dass ich mich mit dem anderen freue, wenn der gewonnen hat gegen jemand anders. Leidenschaftlich gerne. Ich weiß nicht, was du leidenschaftlich gerne machst, aber ich habe so gedacht, leidenschaftlich gerne spielen. Und gerade beim Spielen, da kommt es ja manchmal mehr raus, als einem das selber bewusst ist, wie leidenschaftlich man bei was dabei sein kann. Aber wie ist es dann mit dem Leben? Ist das nicht auch ganz ähnlich? Leidenschaftlich gerne, leidenschaftlich leben, wie sieht das denn aus? Und ich habe dann so für mich notiert, leidenschaftlich lebt, wer leidenschaftlich lebt, der will, dass etwas dabei rauskommt. Der will auch gewinnen. Und zwar bitte was Gutes soll dabei rauskommen. Etwas, was Sinn macht, etwas, was begeistert, etwas, was sich lohnt. Und zwar für sich selbst und dann ruhig auch für andere. Verlieren macht auch im Leben keinen Spaß. Und wer sich auf der Verliererstraße befindet, oder sich so mit dem großen L auf der Stirne wiederfindet, der muss schon ganz schön gewaltig kämpfen. Und der findet, das ist schon lange kein Spiel mehr, dieses Leben. Und wenn, dann bin ich jetzt auf der Verliererseite. Und da habe ich alle Achtung davor vor Menschen, die dann weiterspielen. Vielleicht kennt ihr das auch. In ganz seltenen Fällen kam es vor, dass ich so wütend war, dass ich dann wirklich das Spiel weggenommen habe. Ist nicht gut. War wahrscheinlich nur einmal, aber. Aber hat tief reingezogen. Man möchte nicht mehr weitermachen. Und so gibt es Menschen ja auch im Leben, die sagen, ich will dann immer weitermachen. Ich merke, das bringt es doch alles nicht. Und ich habe hohe Achtung vor Leuten, die dann dranbleiben. Und die dann sagen, jawohl, ich halte das durch. Nicht nur jetzt, ich sag mal, beim Spiel, sondern vor allem im Leben. Die sagen, jawohl, für manche bin ich jetzt auf der Verliererseite, bin arbeitslos oder erlebe am Arbeitsplatz ein Mobbing, habe Beziehungsstress zu Hause, Stress mit den Kindern. Aber ich gebe nicht auf. Ich höre nicht auf, ich bleibe dran. Mit einigen von euch haben wir auch schon Brandy Dog gespielt. Und das Besondere beim Brandy Dog ist ja, da kann es die ganze Zeit aussehen, dass man verliert. Und am Schluss kriegt der Gegner einfach sein Hütle nicht ins Haus. Und du läufst und eins nach dem anderen erledigt sich und du kommst noch vor ihn rein. Dranbleiben, wenn ich davor alles wegwerfe, schade. Also alle Achtung und alle Ermutigung möchte ich an der Stelle sagen, denen, die sich jetzt gerade so wie die Verlierer vorkommen und sagen, naja, leidenschaftlich, sorry. Aber dann bleib dran. Bleib dran, weil Gott für Menschen, die sich auf der Verliererseite vermeintlich befinden, ein großes Herz hat. Und er sagt, diese Treue wird auch belohnt werden. Also Gott segne euch und er schenke euch so wunderbare Erfahrungen, dass am Schluss sich das Blatt vielleicht nochmal ganz, ganz anders wenden kann. Also, leidenschaftlich gerne leben heißt, ich will das, was aus meinem Leben herauskommt. Am besten etwas, was Sinn macht, was begeistert, was sich lohnt und wo andere auch was davon haben. Das klappt nicht immer, klar. Und ich sage, das klappt auch nicht immer als Christ. Da geht man auch nicht einfach nur von Sieg zu Sieg. Wer das meint, dass Christsein so ein Höhenweg wäre, der befindet sich auf dem Holzweg oder auch sogar auf dem Irrweg. Wir sind eben noch nicht im Himmel, wo immer alles wunderbar klappt. Wir werden manchmal gewaltig geerdet. Und da muss ich sagen, da habe ich leider schon manches Mal gelogen auf der Kanzel, zwar mit bester Absicht, wenn ich gesagt habe, ja, Jesus bringt alles in Ordnung. Oder auch Jesus stillt den Durst des Lebens. Und ich weiß noch, wie ich mich in manchem Mal da auch gefragt habe, meine ich das wirklich, was ich hier sage, in bester Absicht? Heute würde ich sagen, na, so ganz stimmt es nicht. Jesus stillt nicht nur den Durst, sondern er macht auch Durst. Er macht auch Durst. Durst nach Leben. Durst nach Heilung, die eben nicht da ist und auch nicht nach dem letzten Gebet gekommen ist. Durst auf Erfüllung. Hunger und Durst nach Gerechtigkeit und Frieden in einer heillosen Welt. Jesus stillt nicht nur den Durst und dann ist alles okay, sondern er macht auch Durst. Er weckt in uns eine Sehnsucht, eine Sensibilität für etwas, was eigentlich letztlich nur im Himmel gestillt werden kann. Aber wer heute schon das erkennt, was er bietet, der erlebt in dem einen Vorgeschmack. Und das macht mir Mut. Mut, dran zu bleiben, auch wenn es Durststrecken gibt, auch in meinem Glaubensleben. Auch wenn es so Verlierersituationen gibt und ich denke, war es das jetzt schon? Dann will ich dranbleiben. Weil das, was ich schon mitbekommen habe, in mir etwas geweckt hat. Ja, eine Leidenschaft, eine neue Leidenschaft, dem zu glauben und mit dem zu leben, der das so wunderbar in Johannes 10 ausgedrückt hat. Jesus, er sagt nämlich dort, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, für sich, um zu schlachten und umzubringen. Das ist im Bild des Hirten, der sich um seine Schafe kümmert. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und alles in Fülle haben sollen. Ja, das hat er gesagt. Luthertext heißt es da, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Wer also die Leere seines Herzens spürt und jetzt vielleicht gerade auch das tief empfindet, einen Durst nach Leben, Heilung, Fülle, der hat immer wieder bei Jesus die Chance, dass das gefüllt wird, dass er erfüllt wird. Jemand hat mal gesagt, wir Menschen sind Mängelwesen. Und ich glaube, der hatte recht, ja. Wir haben viele Mängel. Wir haben viele Defizite. Das gehört mit zu unserem Leben und da könnte man manches aufzählen. Aber wir Christen glauben an einen Gott, der diesen Mangel ausfüllen kann. Und darum habe ich hier auf der rechten Seite so ein paar Bibelstellen dazu hingeschrieben, dass wir uns das vor Augen halten und bewusst machen, dass zum Beispiel da steht in dem Philipper 4, Vers 19, Paulus sagt den Philippern, mein Gott aber wird ausfüllen allen Mangel nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Jesus Christus. Er wird unsere Mangelhaftigkeit nicht einfach so laufen lassen, sondern uns immer wieder beschenken. Und gerade in diesem Brief dann beschreibt auch der Apostel, wie er das auf der einen Seite in einem wunderbaren Versorgen erlebt, aber auf der anderen Seite auch in dem erlebt, dass er sich mit ganz wenig zufrieden geben kann und dann keinen Mangel mehr erlebt hat. Wir glauben an einen Gott, der unseren Mangel ausfüllen möchte, und darum strecken wir ihm unsere Hände entgegen täglich. Sind wir ehrlich vor ihm, dann sagen wir: Herr, Herr, füll mich neu. Füll mich neu, füll mich immer wieder bitte mit deiner Gnade, mit Glauben, mit Liebe, mit Hoffnung, mit Zuversicht, mit Mut, mit Kraft, mit einer Dankbarkeit, mit dem, was jetzt einfach nötig ist, denn ich hab's nicht. Aber bei dir ist die Fülle, bei dir ist die Quelle des Lebens. Darum, gib mir aus dieser Fülle, denn du, Jesus, hast gesagt: Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt, und nicht genug, sondern in seiner ganzen Fülle. Bei Jesus gibt es das da offensichtlich. Immer wieder. Nicht so, dass wir es dann für uns hätten und das war's, sondern wie in einer Beziehung, wo immer, wenn ich mit dem anderen zusammen bin, erlebe ich etwas: Jawohl, das ist Fülle. So hat es zumindest der Apostel Paulus erlebt. Und darum hat er immer wieder davon geschrieben, wie entscheidend es für ihn ist, dass Christus in ihm ist und dass er selber in Christus, in der Verbundenheit mit ihm unterwegs ist. Denn das ist Kolosser 2, Vers 9 und 10. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. In der Verbundenheit in Christus. Christus ist die Quelle des Lebens. Die Quelle all dessen, was wir suchen, um in Situationen gut auch durchzukommen. Er lädt uns ein, hier im Kolosserbrief: Leibhaftig in ihm. Und darum ist mir das so wichtig, mit dem leibhaftigen Christus zusammen zu sein und zu leben. Johannes hat gesagt, dass er dafür sein ganzes Evangelium geschrieben hat. Das ist die wunderbare Stelle in Johannes 20, Vers 31, die auch draußen bei uns mit den zwei Worten Glauben, Leben dran steht. Da sagt nämlich Johannes: Es gäbe noch viel, was ich zu schreiben könnte, was in diesem Buch nicht geschrieben steht. Dies aber ist geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und dann etwas weiter hinten: Nicht genug damit, in seinem ersten Johannesbrief, da sprudelt er sozusagen über von diesem Leben, das aus dem Glauben kommt. Ein Vers, der mir in letzter Zeit immer wieder begegnet ist, wo ich irgendwie begeistert lesen kann. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Dazu ist Jesus gekommen, damit wir durch ihn leben sollen, damit sie das Leben und alles in Fülle haben. Wir Menschen sind Gottes Leidenschaft. Er hat uns, dich und mich, leidenschaftlich gern. Und diese Liebe will uns erfüllen, so sehr erfüllen, dass wir in der Gemeinschaft mit ihm erleben, 1. Johannes 5, Vers 12 und 13, wer Jesus hat, der hat das Leben. Der hat das schon. Und noch einmal erwähnt er es dann danach, und er sagt: Genau darum geht es mir ja. Genau das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Darum habe ich es euch geschrieben. Glaubt es, ihr habt es in ihm. Wir sind Gottes Leidenschaft. Wenn es ums leidenschaftliche Leben geht, dann geht es immer auch um Gott. Wir sind Gottes Leidenschaft. Das Fremdwort für Leidenschaft heißt Passion. Und da könnte man eine eigene Predigt drüber halten, eine Predigtserie. Wir Menschen sind Gottes Passion. So sehr, dass daraus eine ganze Passionsgeschichte wurde. Eine Geschichte seiner liebenden Leidenschaft. Hier sind wir an einem ganz wesentlichen Punkt, und darum habe ich hier unseren Stami-Slogan auch mal hingeschrieben. Gott will, dass dein Leben gelingt, wir auch. Hier treffen wir sozusagen die Mitte das Zentrum. Es geht um leidenschaftliches Leben. Gott will das. Wir auch? Wirklich? So frage ich mich dann. Und so frage ich dich. Gottes Leidenschaft ist doch eigentlich ansteckend. Wir streichen eigentlich. Gottes Leidenschaft ist ansteckend. Denn Gott will, dass wir leben. Gott will, dass wir leidenschaftlich auch gerne leben. Das klappt nicht immer. Ich habe es vorher erläutert mit dem Spiel. Manchmal gibt es also Durststrecken, muss man durch, findet man nicht so toll. Aber wenn man weiß, am Schluss kann man immer noch gewinnen, dranbleiben. Und mit Jesus stehen wir auf der Seite des Siegers. Gott will, dass wir leidenschaftlich leben. Und das finde ich, das steckt in Gott schon drin. Und darum ist mir das so wichtig, euch kurz nochmal die drei Ebenen dessen zu zeigen, was die Bibel meint, wenn sie von Leben spricht, auch hier an dem Punkt. Natürlich, natürlich will Gott es. Er will, dass wir natürlich leben. Hier in dieser Welt, Natur, Schöpfung, biologisch. Das griechische Wort dafür, Bios, Leben, steckt in Biologie. Er will, dass wir leben, dass wir hier sind, dass es uns gibt, dass wir so aussehen, wie wir aussehen, dass wir ein Ja dazu finden, dass wir zu unseren Grenzen stehen, zu unseren Chancen, aber auch sie entdecken und ausleben. Ganz selbstverständlich. Und Gott schenkt jedem Menschen das Leben hier. Das glauben wir. Dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist und darum eine besondere Würde hat. Gott will, dass wir leben, natürlich. Aber das ist nicht genug. Gott will noch mehr. Er will, dass wir ewig leben. Das ist nicht ganz so automatisch drin, wie wir geboren werden. Darum ist es wichtig, dass wir von Neuem geboren werden. Darum ist es wichtig, dass wir eine klare Position einnehmen im Blick auf den, der sagt, kommt her zu mir alle. Kommst du, dann lebst du. Und Gott will, dass du ewig lebst in der Gemeinschaft mit ihm. Dafür hat er alles getan. Sein Leben ist nicht nur Schöpfungsgabe, sondern auch Erlösungsgabe. Er ist der Erretter, er ist der Erlöser. Aber wir haben in unserem Glaubensbekenntnis drei Artikel. Und der dritte Artikel, der spricht vom Werk des Heiligen Geistes. Das gehört mit in dieses Ewig hinein, aber ist doch nochmal was anderes, was nochmal intensiver sozusagen jetzt hineinfließt. Es geht nicht nur darum, dass wir gerettet sind für den Himmel, sondern wir sind gerettet für die Erde. Deswegen zu dem, was sozusagen an Biologie und an Zoe ist das griechische Wort für das Leben, das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott, mit Qualität. Dieses Leben habe ich, nenne ich mal vom dritten Glaubensartikel her, Gott will, dass wir heilig leben, dass seine Heiligkeit, seine Art auf uns so überstrahlt, dass wir durch den Heiligen Geist eine heilige Leidenschaft für das Leben bekommen, und zwar für das Leben mit ihm. Und dass aus dieser Leidenschaft für ihn und mit ihm dann auch unser Leben gestaltet wird. Dass unser Reden geprägt wird. Dass wir nicht nur sagen können und so leben, ach, ich komme in den Himmel, ich habe meine Schäfchen in Trockenen und jetzt lasse ich nochmal die Sau raus hier. Nein. Geistliches Leben heißt, dass es abfärbt. Und jetzt sind wir wieder bei der Leidenschaft, dass Gottes leidenschaftliche Liebe zum Leben, zu uns Menschen, auch uns berührt und bewegt. Und um das zu klären, heilig ist nicht zuerst etwas, was wir tun müssen, sondern etwas, was wir sind. Heilig sein heißt zu Gott gehören, Gott zur Verfügung stehen, im Dienst Gottes sein. Können wir das von uns aus? Wir können es wollen, aber es selber schaffen? Das alles sind die Gaben, die in Gott sozusagen für uns drinstecken, für uns da sind. Und darum sage ich, gib dich nicht mit weniger zufrieden als mit dem, was Gott dir in seiner Fülle an Leben geben möchte. Er schenkt dir dieses Leben, dass du hier bist, jetzt hier sitzt. Er bietet dir in Christus ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott an, dass durch seinen Heiligen Geist in dir einen lebensverändernden Prozess in Bewegung setzen kann. Und darum gehört es wieder hierher. Wer leidenschaftlich lebt, will, dass etwas dabei herauskommt. Bitte was Gutes. Und wo Gottes Leben in uns wirkt, geschieht Gutes. Etwas, was Sinn macht, etwas, was begeistert, etwas, was sich lohnt für sich selbst und dann ruhig auch für andere. Willst du das? Ich glaube, allein indem, dass du das willst, zeigt sich schon Gottes Wirken in deinem Leben. Er wirkt diese Sehnsucht nach leidenschaftlichem Leben, nach einem Leben, das sich nicht mit einem halbherzigen, auch lauen Christenleben zufrieden geben möchte. Ja, er will, dass uns sein Leben bewegt und umtreibt. Und dass wir in dieser Spannung auch mit ihm unterwegs sind. Im Wissen, er stillt den Durst und erweckt ihn immer wieder neu. Es gibt so eine gesunde Unzufriedenheit. Wir sehnen uns nach mehr von dir, singen wir manchmal. Aber es gibt auch eine ungesunde Zufriedenheit, die sagt, oh ja, ist ja alles okay. Jetzt übertreibt man nicht. Ich bleibe bei mir. Nein, lasst uns nicht bei uns bleiben, sondern wir wollen, dass auch für andere was rauskommt. Darum machen wir bei live.de mit, darum laden wir ein zu Gottesdiensten, darum versuchen wir unseren Nachbarn, gute Nachbarn zu sein und mit ihnen unterwegs zu sein, weil wir ihnen das bezeugen möchten. Gott will, dass dein Leben gelingt. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt in seiner ganzen Fülle. Also, und das wollen wir nicht als hochmütige Pharisäer sagen, die schon alles haben und drüber stehen, sondern so frei nach Martin Luther als Bettler, aber als beschenkte Bettler, die wissen, wo ihnen die Hände gefüllt werden. Ja, das ist meine tiefe Überzeugung. Er hat genug für uns alle. Er hat genug für uns getan. Dabei geht's mal ernst, mal spaßig. Auch im Leben, mal gewinnen wir, mal verlieren die anderen. Und selbst wenn unser Einsatz umsonst war, war es den Einsatz wert. Denn bei Jesus, bei Gott selber, können vermeintliche Niederlagen zu triumphalen Siegen werden. Manchmal braucht es dazu nur 3 Tage. Ich lade uns ein, dich und mich, dass wir uns von dieser Leidenschaft Gottes anstecken lassen. Gott ist ein Freund, ein Liebhaber des Lebens, heißt es mal in den Apokryphen. Lasst uns dieses Leben auch liebhaben und Menschenfreunde werden. Wir haben eine große Vision. Eine große Vision, die uns vorantreibt. Ich möchte mit einem Mann schließen, der mir in dieser Woche begegnet ist, nicht so in Person, sondern in einem Artikel und mich sehr beeindruckt hat. Falco Petzold, ich glaube, er ist jetzt so um die 36 Jahre alt und wohnt in Zürich, ist dort mittlerweile ein Professor, hat so verschiedene Verbindungen. Falco Petzold ist der Milliardärsflüsterer. In einem Artikel der Zeit habe ich von ihm gelesen, eine faszinierende Lebensgeschichte, aber eine noch viel faszinierendere Mission hat dieser Mann. Und zwar, er will Superreiche dazu bewegen, möglichst viel von ihrem Vermögen so zu verwenden, dass es einer guten Sache dient. Und zwar wirklich Superreiche. Und dazu macht er Seminare für Superreiche. Die kosten dann so ein Tag, $9,000, werden an der Harvard-Universität gemacht. Und er macht es nicht, um damit für sich auch superreich zu werden. Seine eigene Geschichte ist eine interessante Geschichte. Er ist mit seiner Mutter alleine aufgewachsen in der ehemaligen DDR, ist dann geflüchtet kurz vor der Wende. Und mit 17 Jahren hat seine Mutter gesagt, so jetzt ist Zeit, dass du deinen Vater kennenlernst. Er hat dann seinen Vater kennengelernt und sein Vater war damals schon Millionär. Hat gut Geschäft gemacht, hat in der Zwischenzeit wieder geheiratet gehabt, 2 eigene andere Kinder. Und nach so einigem Hin und Her hat er gemerkt, wie die Begegnung mit seinem Vater sein Leben auch verändert hat. Und er sich überlegt hat, wie mache ich das jetzt? Er ist so ein bisschen angesteckt worden von dem Virus, ist dann unter anderem Banker geworden, hat dann über Sport, Snowboardfahren versucht, seine Kohle, sein Geld zu verdienen, aber hat bei allem irgendwo gemerkt, nein, das passt nicht so, irgendwie geht es noch um mehr. Dann hat er sich nochmal intensiv mit dem Studium auseinandergesetzt, Wirtschaft studiert und dafür gesorgt, dass Firmen optimiert werden. Im Rahmen dieser Optimierung hat er in Tokio so eine Frau kennengelernt, die er später nie mehr getroffen hat, aber die hatte eine Aufgabe, die ihn fasziniert hat. Sie musste in der Firma dafür sorgen, dass gespart wurde. Und zwar, dass Ressourcen gespart wurden, weniger Papier sollte verbraucht werden, Nachhaltigkeit. Und das war für ihn ein Anstoß, wo er gemerkt hat, Mensch, da heißt es dann, er trifft die Frau nie wieder, doch er hat ein neues Ziel. Die Rettung der Welt, Armut und Hunger beseitigen, Klimawandel aufhalten, Bildung für alle. Da könnte man jetzt zunächst mal vielleicht sogar leicht schmunzeln und sagen, wie oder was. Aber das Interessante ist es, dass er dann sagt, oder in dem Artikel heißt es, er hält sich dabei drei Fakten vor Augen. Erstens, knapp die Hälfte des Weltvermögens konzentriert sich in den Händen von etwa 0,7% der Bevölkerung. Zweitens, in den nächsten 20 Jahren werden Milliardäre etwa 2,4 Billionen US-Dollar an ihre Erben weiterreichen. Und drittens, viele dieser neuen Milliardäre wollen mit ihrem Reichtum Sinn stiften. Jawohl, da gibt es eine Sensibilität, Klimawandel, das auch anzupacken, staatliche Bildung verbessern, Armut zu lindern, Malaria zu eliminieren, eine Behandlung für Alzheimer zu finden und so weiter und so fort. Und er merkt, dass er als Banker dafür Fonds anlegen kann, aber das hat nicht gereicht. Einfach die Fonds sind nicht in Anspruch genommen worden. Und hat er gesagt, ich muss direkt zu meiner Zielgruppe hin. Die Menschen, die müssen das mitkriegen. Und dann setzt er alles in Bewegung dafür und macht so ein erstes Seminar und hat die Erfahrung gemacht, sie spüren, wie sehr ich für dieses Thema brenne und das finden sie gut. Und dann kommt so was in Bewegung, ich kann es jetzt nicht alles genauer ausführen, aber er erfährt, wie das ankommt. Noch nicht gleich erfolgreich, sondern so, dass er aber nach und nach merkt, da lohnt es sich dran zu sein. Wie gesagt, er ist noch keine 40 Jahre jetzt. Aber der Schluss des Artikels, den möchte ich euch gerne vorlesen. Dafür arbeitet er hart. Und wenn er über sein Lebensthema spricht, tut er dies ohne Punkt und Komma, eloquent und leidenschaftlich. Seltsamerweise wirkt er trotzdem kühl, was vermutlich daran liegt, dass er frei von Zweifeln ist, dass er hartnäckig seinen Plan verfolgt, Schritt für Schritt. Muss jemand, der die Welt verbessern will, nicht ständig hinterfragen, ob er die richtigen Mittel wählt? Gehört der Zweifel nicht zwangsläufig dazu? Bei Falco Petzold nicht. Er hat seine Mission gefunden. Und die lässt er sich von niemandem schlecht reden. Er sagt, ich habe es mal durchgerechnet. Wenn die Absolventen meiner Kurse nur 1% ihres Vermögens nachhaltig investieren, käme eine Summe von etwa 1 Milliarde US-Dollar zusammen. Nur eins von 100. Dann hat es sich gelohnt. Nur eins von 100? Klack, klack, klack. Klickt es dabei andere von euch auch? Das ist doch der gute Hirte. Nur eins von 100, dann lohnt sich's. Gott will auch die Welt retten. Ich finde den Falco klasse. Aber Gott will, dass unser Leben gelingt, dass dein Leben gelingt, dass du leidenschaftlich gerne lebst, Wir sind eingeladen, uns anstecken zu lassen davon. Uns nicht zufrieden zu geben mit so einem Mittelmaß, sondern zu sagen, ja, und wenn es nur eins von 100 ist, dann hat es sich gelohnt. Diese Mission, das ist eine Weltmission. Und Gott lädt mich ein, dabei zu sein. Da möchte ich nicht fehlen. Und ich lade dich ein, das auch zu sagen. Da will ich nicht fehlen. Ich möchte mit von diesem guten Hirten angesteckt, als ein Schaf, das gefunden wurde, mich auf den Weg machen, dass andere wieder gefunden werden und dieses Leben entdecken und merken, jawohl, Gottes Leben ist so umfassend, umfassend. Da steckt diese Schöpfung drin. Aber das ist noch lange nicht alles. Es gibt noch mehr. Gott lädt uns ein. Wie antworten wir? Wie antwortest du? Herr, du weißt, wie es uns jetzt geht, was unsere Antwort ist, und du möchtest, dass wir sie dir selber geben. Mit unseren Worten, aber vor allem auch mit unserem Leben. Lass uns diese Antwort dir nicht schuldig bleiben. Amen.